Herzlich willkommen zum Modelleinsatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
Schönen guten Tag, Alexandra Walter. Wir haben uns heute in meinem Büro verabredet, um in Ihrer Dissertation zu reden. Die Schrift hatte den Namen Deep Learning for Radiotherapy, Target Volume Segmentation and Dynamical Low Rank Training. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil es so ein langer Titel ist. Und ich denke, da sind vier Teile drin. Das eine ist, dass Sie neuronale Netze benutzt haben, dass es irgendwo um Strahlentherapie geht. Das ist dieses Radiotherapy. Und dass es in dem Target Volume Segmentation um Zerlegung von Zielvolumina geht in irgendwelchen Bildern. Und die mathematische Methode dahinter ist dann Dynamical Low Rank Training. Das ist also mit Niedrigrang-Approximationen zu arbeiten. Also das wäre dann so die mathematische Herausforderung. Und es bietet sich an, mit irgendeinem von diesen vier Schwerpunktthemen anzufangen. Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass Sie sagen, wieso man in der Strahlentherapie überhaupt Bilder besser verstehen will, indem man die zerlegt in unterschiedliche Anteile. Und dann gucken wir mal, wie da die neuronalen Netze helfen können.
Ja. Dann erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, dann auch gleich gerne ins Fachliche. Bei der Strahlentherapie wird ionisierende Strahlung in einen Menschen geschossen kann über physikalische Effekte DNA zerstören. Das würden wir uns wünschen, dass das nur im Krebs passiert und nicht in gesunden Volumen. Das geht mit gerade Photonen nicht ganz so gut. Aber dass die meiste Strahlung dort ankommt, wo wir den Tumor vermuten oder wissen, gibt es verschiedene Ebenen. Dafür brauchen wir, also da wird zuerst von einem Patienten, Patientin ein CT-Bild aufgenommen. Und ein Arzt oder eine Ärztin kann dann darauf einzeichnen, wo wir einmal das innenliegende, wirklich physisch sichtbare und fassbare Tumorvolumen, wo sich das befindet. Da möchten wir auch natürlich viel Strahlung haben. Und dann gibt's weiß man vielleicht schon so ein bisschen, weil Krebs ist ja in unserer Gesellschaft doch auch ein sehr präsentes Thema, also auch dieses Cross-Target-Volume, Primärtumor, streut mikroskopische Tumorzellen in umliegendes Gewebe. Die werden dann auch mit den Lymphabflusswegen zu den Lymphknoten transportiert, weil das einer der Mechanismen ist, biologisch im Menschen, um mutierte Zellen eigentlich zu zerstören. Das passiert bei Krebszellen leider nicht so gut. Deswegen gibt es auch Lymphknotenmetastasen dann. Also das wären andere primär, also oder Cross-Target-Volumes. Ich bin da ja auch nur reingerutscht, also mein Hintergrund ist in Informatik. Und die Anwendung jetzt hart erarbeitet in den letzten 5 Jahren. Genau, aber deswegen wollen wir also das sichtbare Tumorvolumen, das Tumorvolumen, wo wir quasi vermuten, dass wir eine Infiltration haben, das möchten wir targeten, also bestrahlen. Das eine Gruppe der Zielvolumen, die wir segmentieren, also einzeichnen und konturieren, das ist alles so, je nachdem aus welchem Fachbereich man kommt, eigentlich die gleiche Terminologie, oder gleiche Objekt, unterschiedliche Terme. Und dann gibt's Risikoorgane, das ist sowas wie die Wirbelsäule, Sehnerven, alles das, was man quasi, wenn man es zu viel bestrahlen würde, zu sehr starken Nebeneffekten kommt, warum wir dann aufgrund von diesen Organen auch unsere, die Strahlentherapie tun. Dazu sagen, weil ich ganz viel mit, ich nenne sie nur anatomische Strukturen, es gibt ganz viele Muskeln, Knochen, die genau da nicht beachtet werden, die bestrahlt werden, also die einfach klar sterben, aber nicht so schwere Nebeneffekte haben, wie wenn wir eben eine Wirbelsäule bestrahlen. Also das so, warum wir Segmentierung brauchen. Genau, aufgrund der Segmentierung wird dann ein Bestrahlungsplan berechnet, also aus welchen Winkeln wir wie viel Strahlung in den Patienten einschießen.
Ja. Vor vielen Jahren habe ich das auch schon mal mit dem Marc Bangert besprochen.
Genau, ja, da Marc kommt ja auch ganz ursprünglich vom Krebsforschungszentrum.
Genau. Und da war halt tatsächlich der Hintergrund, dass das diese Berechnung, die Sie jetzt ganz ausführlich beschrieben haben, und dann sozusagen unter der Bestrahlung vielleicht noch gucken, wenn man sich beim Atmen bewegt, da geht es auch viel um Lungentumore und in der Lunge näher liegende Tumore, dass man da drauf Rücksicht nehmen kann und dass das eben durch Berechnungen schon möglich war. Jetzt sind wir schon wieder ein paar Jahre weiter. Jetzt ist also der nächste Schritt, dass gar nicht mehr unbedingt drauf vertraut wird, dass nur Ärzte die Bilder interpretieren, sondern dass Computer die Bilder interpretieren soll. Noch sind wir nicht ganz da, aber ich sehe Ihre Arbeit als einen Weg dahin.
Ja, also was heißt noch nicht ganz da? Also wir haben KI in der Strahlentherapie schon in der Anwendung. Aber klar, die Untersuchungen laufen und der Fortschritt geht voran. Weiß ich gar nicht, genau. Also in der gerade Risikoorgane werden auch schon im klinischen Alltag vorsegmentiert. Ja. Aber ja, in meinem Spezialgebiet sind ja eher diese Zielvolumen, also die Tumororgane, die ein bisschen komplexer sind. Ich sage immer, so eine KI, auch da haben ja viele Leute schon was von gehört, lernt so Muster. Und wenn man natürlich jetzt so einen Knochen segmentiert und eine Wirbelsäule, die also in einem Patienten eine ähnliche Form, eine ähnliche Lokation, Größe wie in einem anderen Patienten hat, das ist einfacher zu lernen, weil wir da eine gewisse Regelmäßigkeit drin haben. Während ein Zielvolumen, was von Patient zu Patient eben sehr unterschiedlich ist, weil der Krebs sehr unterschiedlich wächst und auftritt, das natürlich mit weniger Muster und deswegen einfach weniger einfach zu segmentieren. Aber auch da ist die Industrie sogar mittlerweile dran. Ja. Also es gibt die Sachen, ich weiß, der Kliniker, mit dem wir zusammenarbeiten, hat eine Promotion darauf, zu analysieren, wie gut das in deren Klinik anwendbar ist. Genau. Aber ja, viele Studien haben gezeigt, dass wenn man das manuell machen lässt, dass die Unterschiede zwischen KlinikerInnen oder auch in der gleichen Person an unterschiedlichen Tagen noch sehr groß ist. Obwohl das an unterschiedlichen Punkten das Problem ist. Also das ist nicht nur die reine Segmentierung, sondern es ist auch schon die Vorentscheidungen, wie viel nimmt man mit rein. Also wie viel Sicherheit. Da geht es ja immer ein bisschen, je mehr man bestrahlt, desto mehr Krebszellen kriegt man wahrscheinlich, also bestenfalls alle, mit aber natürlich einer höheren Belastung für gesundes umliegendes Volumen.
Ja, ich meine, in gewisser Weise ist das ja auch zumindest parallel. Wenn man als Mediziner sich in dem Gebiet vertieft, dann lernt man ja auch durch die Bilder und durch den Rat von Kollegen. Also das musst du so interpretieren, das würde ich so interpretieren. Hier ist so ein bisschen, wissen wir nicht so genau. Ich würde denken aus meiner Erfahrung, das solltest du so und so sehen. Und sozusagen, wenn man das dann ganz oft gemacht hat, dann hat man wie so eine Art Bauchgefühl. Man kann gar nicht genau alles klar wiedergeben, warum man bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Und die KI, die neuronalen Netze, die kriegen dann auch so viele Beispiele gezeigt und müssen das dann auch lernen.
Ja, also was aber auch wieder auf einen, würde ich jetzt sagen, Problem hinweist, weil was wir ganz stark haben, ist also gerade in der KI, wo wir sehr, sehr viele Daten brauchen, dass natürlich Experimente, die ich auf Daten einer Klinik, also KI, die ich auf sehr restriktiven Daten, weil sie aus einer Klinik kommen und damit halt sehr ähnlich sind, weil Kollegen sich und Kolleginnen sich absprechen.
Ja, die haben dann so eine Schule, ne?
Genau, die haben so eine Schule und dann lässt sich das Modell aber nicht auf eine andere Klinik übertragen. Jetzt bin ich da nicht ganz so in der Physik drin, aber ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Bestrahlungsgeräte und jede Klinik hat ihre eigenen Richtlinien nochmal zusätzlich zu Richtlinien, die ich gleich nochmal ansprechen werde, die international gelten, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Sinn macht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Klinik-Guidelines haben schon ihre eigenen Grund auch eben, dass es da Unterschiede gibt, aber wieder sicherlich nicht, also sicherlich auch den Grund, dass man es halt gewohnt ist und das vielleicht gar nicht so der Realität entspricht. Und man kann das ja ganz schwierig, also eigentlich gar nicht auseinander differenzieren. Genau, aber es gibt sogenannte, und mit denen habe ich sehr viel gearbeitet, International Consensus Expert Guidelines. Genau, ich werde da jetzt mit Expert Guidelines weitermachen. Das sind Richtlinien, die, also ich ganz speziell habe mich mit diesem etwas größeren Zielvolumen beschäftigt. Das nennt sich klinisches Zielvolumen, also das sichtbare, greifbare Tumorvolumen plus die infiltrierten Gewebe, das so ein bisschen den Lymphknoten, aber Abflusswegen folgt. Und da haben sich Experten, Expertinnen international zusammengetan, lange also diskutiert, die werden auch regelmäßig geupdatet, worüber man dann dieses eigentliche Zielvolumen, also da, weil man sagt, okay, das Zielvolumen ist so komplex, dass wir das, also können wir auch nicht sehen, das ist infiltriertes Gewebe, wir können die mikroskopischen Tumorzellen im lebenden Menschen nicht sichtbar machen, also zumindest mit der Bildgebung, die wir vor allem nutzen. Ich will nicht ausschließen, dass es da wieder was gibt,
irgendwann,
was ich nicht weiß.
Irgendwann gibt's das dann mal, ja.
Ja, man kann immer schon viel machen, aber also wird zumindest nicht routinemäßig gemacht. Genau, auf den CT-Bildern, sagen wir, auf den CT-Bildern sieht man das auf jeden Fall nicht. In der MRT auch nicht. Genau, und da wurde dann gesagt, naja, okay, es gibt ja auch biologische Gründe, warum zum Beispiel, also wenn ich ein infiltriertes Fettgewebe habe und dann kommt ein Knochen, dann ist dann einfach auch eine Gewebe-Barrier Grenze, die diese Infiltration eigentlich selten überwindet. Deswegen können wir quasi, wenn der Tumor sich immer, wie gesagt, Fettgewebe ausbreitet oder einen Muskel oder so, eben da müssen wir den Knochen nicht mehr mitbestrahlen. Selbes gilt für Muskeln, die ein bisschen entfernter liegen, weil Muskeln haben so eine Faszienschicht außenrum. Also auch da gibt es natürliche Grenzen, warum da die Infiltration jetzt nicht ganz so gut fließt, wie eben zum Beispiel entlang dieser Lymphabflusswege. Genau, und da hat man das sich beim Bereich Head and Neck. Man hat diesen ganzen Head and Neck-Bereich, sag mal, Anfang Lunge bis, also Gehirn wird wieder ausgeschlossen aus dem Head and Neck-Bereich. Da gibt es ungefähr 10, also wird in 10 Levels unterteilt. Das entspricht Lymphknotengruppen. Teilweise werden diese Levels auch nochmal unterteilt in A und B. Das hat biologische Hintergründe, die ich auch nicht so 100% erschlossen habe und ich musste. Genau, und aus diesen 10 Levels, die man quasi automatisch segmentieren könnte, wird je nach Ort und Ausbreitung des Tumors entschieden, welche von diesen Levels zusammen, also das finale klinische Zielvolumen, also das, was ich bestrahlen möchte, ergeben. Ja.
Ja, und wie haben Sie jetzt neuronale Netze sich nutzbar gemacht, um das zu unterstützen?
Also genau, neuronale Netze, da ist immer die Frage, wo fange ich an? Die KI oder also, genau, neuronale Netzwerke sind eine Methode der künstlichen Intelligenz, die im Endeffekt eine mathematische Funktion darstellen, eine Funktionsfamilie mit Parametern, die ich bestimmen muss. Die bestimme ich in einem sogenannten Training, das ist ein iterativer Prozess, in dem ich diesem Netzwerk Trainingsdaten zeige. Also Paare von Input und Output, die ich schon kenne, also wovon ich die Lösung muss. Ja, also für mich gibt es immer keine 100%ige Lösung, aber ich weiß quasi, was die Ärztinnen mir vorsegmentiert haben. Genau, und dann zeige ich dem ganzen Netzwerk ein CT-Bild und es gibt mir dann, segmentiert mir, also Segmentierung heißt jetzt also Konturierung aus der Mathe, aus der Medizin, Segmentierung kommt aus dem eher Informatikbereich. Da vielleicht kurz zur Computer Vision, also man hat angefangen mit KI-Netzwerken, man hat gesagt, okay, ich gebe dir ein Foto. Also man hat noch sehr viel früher angefangen, aber ich glaube, das, was man gut verstehen kann, ist, ich zeige dem Ganzen, ich gebe dir ein Foto von einem Hund. Und da möchte ich dann einfach nur wissen, dass da ein Hund drauf ist. Und das nennt sich dann Klassifizierung. Also ich möchte quasi ein Label, eine Klasse, die ich auch vordefiniert habe, für ein Bild bekommen. Und jetzt ist Segmentierung einen Schritt weiter. Hier möchte ich nicht einfach nur wissen, naja, okay, ich habe da ein CT-Bild oder ich habe da einen Mensch oder ich habe da einen Mensch mit Krebs, sondern ich möchte genau wissen, wo ist der Krebs. Und Bilder werden bei uns pixelbasiert oder dreidimensional voxelbasiert dargestellt. Und ich möchte für jeden Bild Voxel ein Label haben. Also entweder gehört zum Zielvolumen, man kann sich sonst auch vorstellen, keine Ahnung, gehört zu irgendeinem Knochen, gehört zum Herzen. Und da gab es schon, bevor ich angefangen habe, eben gerade für Risikoorgane auch schon KI, die das machen konnte. Also dieser Voxel gehört zur Wirbelsäule. Und dann konnte, also das hat dann einfach dieses Einzeichnen durch Ärzte und Ärztinnen von Risikoorganen und Zielvolumen, dauert schon, also von 0 auf 100 schon mehrere Stunden und man macht sich da ein bisschen ein paar Dinge einfacher in der klinischen Routine. Aber man kann auch sehr viel Zeit sparen und ich habe so Zahlen von Studien, dass wenn man was vorsegmentiert und auch wenn es schlecht ist und man es nur noch anpassen muss, spart das also mindestens die Hälfte der Zeit, die Ärzte, Ärztinnen halt, weiß nicht, mit dem Patienten oder für spezifischeren einsetzen können, als so ein Routine-Task. Ich sage mal, KI ist für diese Routineaufgaben eigentlich gemacht.
Ja, wo man das vielleicht auch kennt, ist, wenn man ein Foto hat und dann wird da der Apfel draus ausgeschnitten.
Stimmt, ja, heute am Smartphone ist ganz viel, was man machen kann. Ja, ja, und den Hintergrund noch verändern, eine Person raus und irgendwie an den Strand setzen.
Und bei manchen Sachen ist es relativ klar und bei anderen Sachen, das sieht man dann, ist es so filigran, dass er dann auch Fehler macht beim Ausschneiden. Und man kann sich ja vorstellen, dass gerade so ein Krebs und das, was Sie jetzt alles noch drum beschrieben haben, wo gar nicht so ganz exakt definiert ist, sondern nur so ungefähr definiert ist, was alles dazu gehören kann, dass das halt dann ein bisschen schwieriger ist.
Genau, wir haben natürlich Hypothesen gehabt, was leichter ist, was schwieriger ist und also Kontrast ist da zu sagen, ich weiß nicht, jetzt hat wahrscheinlich noch nicht jeder ein CT-Bild gesehen oder vielleicht glücklicherweise noch kein CT-Bild gesehen, weil man sich da noch nicht verletzt hat. Aber wenn man das mal kurz googelt, dann sieht man nochmal, also wir haben Grauwerte, wenn man es visualisiert, das sind dann Hounsfield Units, die korreliert sind mit der Electron Density der Gewebe, was wichtig ist für die Strahlenberechnung, Bestrahlungsplanungsberechnung, aber genau. Was man sehr deutlich sieht, ist normalerweise diese ganz weißen Strukturen, das sind Knochen, die haben einen hohen Kontrast und die ganz schwarzen Konturen sind Luft, also die umliegende Luft oder auch in den Lungen oder in der Luftröhre. Und da, also ja, KI ist jetzt nicht, ich will sie nicht vermenschlichen, aber also das mir selbst auch schon leichter gefallen. Also da ist die BI, die biologische Intelligenz, auch schon, fällt es auch schon leichter, diese hohen Kontrast Sachen zu segmentieren. Wir hatten Strukturen, die Mandeln, die sind sehr stark in einem Bereich, wo wirklich nur Soft Tissue, die sind selbst Soft Tissue, da gibt es keinen Kontrast und da hat tatsächlich, also wo die KI dann, also wir hatten, ja, ah ja genau, ich musste Daten generieren von 71 anatomischen Strukturen im Head-Neck-Bereich und da habe ich Unterstützung von 6 wundervollen Medizinstudierenden bekommen, die mir da in, ich sag mal, insgesamt 3 Jahren, aber ja parallel, also viel manueller Arbeit, diese Segmentierungen generiert haben mit Peer-Review. Und wir haben auch mal einen Datensatz doppelt segmentieren lassen und das geht schon, wie gesagt, je nach, also mit einer Kontrastabnahme ist schon ein hoher Indikator dafür, dass die, dass der Überlapp auch zwischen 2 Menschen stark abnimmt. Dass unsere KI dann so gut irgendwie lernen und trainieren konnte, war fast schon überraschend für mich im Endeffekt.
Ja, weil man immer denkt, man müsste dem ganz genau sagen, was er machen soll. Und wenn man das gar nicht so richtig kann, ist es interessant, dass es dann trotzdem relativ gut macht, ne?
Ja, ja. Ah ja, ich wollte zu diesen Mandeln jetzt. Ich wollte gerade sagen, ein Punkt war noch offen. Genau, Mandeln waren eine Struktur, die wir nicht hinbekommen, also die KI nicht hat lernen können, weil unsere Trainingsdaten zu divers waren und wir da nichts gesehen haben.
Ja. Dieses mathematische Thema in der Arbeit war ja diese Niedrigrang-Approximation. Welches Problem löst das und wie? Oder was ist das, wäre jetzt ganz grob gefragt.
Ja, also neuronale Netzwerke, wie gesagt, ist eine Funktionsfamilie und in dieser Funktionsfamilie werden, oder parametrisierte Funktionsfamilie werden, haben wir eine lineare Transformation von der vorherigen Iteration und das wird dann nochmal mit einer nicht-linearen Funktion multipliziert und dann geht das so in den nächsten Layer weiter und für diese lineare Transformation rechnen wir unseren Input für diesen Layer, multiplizieren wir mit, ja, in den einfachen Modellen Matrizen und ich habe mich auch im Matrizenfall gehalten in den aktuellen, also tiefen Lernverfahren, sind wir dann natürlich bei, was habe ich gelernt, n-dimensionale also n-dimensionale Matrizen, Hypermatrizen. So. Genau, ich habe mich aber im Matrizenfall noch aufgehalten, weil wir ja erstmal versuchen, die kleinen Beispiele zu lösen. Genau, auf jeden Fall haben wir sehr, sehr große Matrizen, ich bleibe jetzt bei den Matrizen, im 2D-Fall, die wir mit einem Vektor multiplizieren. Was wir während dem Training also millionenfach tun. Und das einfach sehr, sehr viel Rechenaufwand ist, Speicherplatz bedarf. Gerade wenn man auch in Richtung Sustainability denkt, natürlich auch mit Energie Consumption korreliert ist. Genau, und dann gibt es sogenannte Niedrigrang-Approximationsverfahren. Da können wir eine Matriz faktorisieren, nicht lossfrei, habe ich so letztes gefragt. Also wir verlieren also eine Methode, das also quasi einmal die, also die Faktorisierung durchzuführen, ist eine Art, ist eine Singulärwertzerlegung zu machen und zu sagen, okay, wir schneiden jetzt bei einem kleinen Rang von 20 oder so alles ab, dann haben wir zwei sehr schmale Matrizen und eine quadratische, sehr, sehr kleine Matriz in der Mitte. Damit, also da sieht man schon sehr gut, dass man zumindest Speicherplatz spart. Jetzt geht es in der dynamischen Niedrigrang-Approximation darum, dass wir das nicht nur einmal tun, also über Zeit auch in, also dieses, ja, diese Faktorisierung einfach niedrig, im niedrigen Rang behalten. Und wir haben für das KI-Training, also neuronales Training, haben wir Algorithmen, über die wir eigentlich nicht garantieren können, dass wenn wir jetzt diese niedrige Faktorisierung updaten würden, dass die auch im niedrigen Rang bleibt. Deswegen haben wir dann einen Integrator untersucht, der diese Struktur bei, also der garantiert, dass wenn wir das jetzt über die Zeit trainieren und im Optimum anpassen unserer Funktion, in diesem niedrigen Rang bleiben. Ja. Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo ich was malen will, aber.
Ja, nee. Aber das ist auch schon faszinierend, wie sozusagen in einem Thema so ganz unterschiedliche Probleme zusammenkommen. Also weil es unterschiedliche Themen sind und in jedem Thema gibt es wieder ein anderes Problem, was zu lösen ist, bevor man überhaupt für das Gesamtpaket irgendwas machen kann. Also erstmal, wo ist überhaupt der Tumor? Wie machen das bis jetzt Menschen? Was gibt es da für KI-Unterstützung schon? Wenn man jetzt KI-Unterstützung macht und will das verbessern, stellt man fest, das ist halt extrem aufwendig vom Rechnen her. Wie kann ich jetzt Mathematik so einsetzen, dass das weniger aufwendig wird, damit man es besser trainieren kann, weil man einfach die Zeit dafür benutzt, mehr Iterationen zu machen und nicht andere Iterationen genauer, die gar nicht so viel bringen.
Oder sogar einfach schneller fertig sind damit. Also ich glaube, der Traum wäre, dass der Patient auf dem Tisch gescannt wird, das Ganze irgendwie, also von Segmentierung über Bestrahlungsplanung, alles irgendwie so schnell durchlaufen kann, dass wir den Patienten in seiner Position dann ins Bestrahlungsgerät irgendwie einfach legen können. Da haben wir einfach die Zeit, die dazwischen vergeht, die Bewegung des Patienten natürlich, bringt immer wieder Ungenauigkeit in die Therapie mit rein.
Ja, und was ich ja schon aus dem Gespräch mit dem Herrn Bangert gelernt habe, war ja, die Bestrahlung dann auch über eine gewisse Zeit dauert, also mehrere Wochen. Dann verändert sich ja der Patient auch in der Zeit. Also typischerweise nehmen die ab.
Ja, genau, normalerweise. Also weiß gar nicht, wie typisch das die abnehmen, aber genau, wenn eine Chemo wahrscheinlich dazu kommt, das ist ja, wir haben ja immer verschiedene Therapien gleichzeitig, die wir anwenden. Also sonst, unsere Organe sind nie fest. Also ich glaube, selbst jetzt Menschen, die nicht in der Strahltherapie oder in irgendeiner Art von Therapie sind, die Organe bewegen sich immer ein bisschen. Und da gibt es natürlich also adaptiv, also einmal diese Fraktionierung ist wichtig aufgrund von so biologischen Effekten, dass sich gesunde Zellen sehr viel schneller regenerieren als Krebszellen. Das heißt, wir werden diese Fraktionierung eigentlich nicht aufgeben. Also es gibt spezielle Typen von Krebs, die, also klammern wir die mal aus, wo man dann auch kürzer bestrahlt. Aber im Normalfall wird diese Fraktionierung beibehalten. Also daran arbeite ich, würde ich sagen, nicht. Mhm. Aber genau, man kann so ein, also adaptive Strahlenverfahren, also wenn sich dann ein Patient nach irgendwie, man sieht nach 2 Wochen, der hat extrem abgenommen, dann macht man noch ein CT-Bild, ne? Normalerweise ein bisschen mit weniger Strahlenbelastung, das ein bisschen ungenauer ist, aber Hauptsache man sieht so ein bisschen, wo die Organe liegen. Da kann man ja dann auch zusammen mit den Bildinformationen, die man von vorher hatte, irgendwie zusammenbringen. Mhm. Genau, dann könnte man auch da, weiß ich jetzt gar nicht, ob da schnell umgeplant, also wird auf jeden Fall umgeplant. Was da die aktuellen Zeiten sind, weiß ich gar nicht.
Ein Hintergrund der Frage war auch, wenn man diese ganz unterschiedlichen Themen hat, kann man sich ja zumindest als interessierter Laie gut vorstellen, dass man auch aus ganz unterschiedlichen Hintergründen in so ein Dissertationsprojekt reingeht. Also man könnte sich vorstellen, das ist halt irgendwie ein Arzt, der extrem technisch interessiert ist. Man könnte sich vorstellen, das ist ein Physiker, der sowieso Radiotherapie macht, der jetzt auch mal KI was machen will. Oder ein Mathematiker, der händeringend danach sucht zu beweisen, dass er Mathematik auch für Anwendungen benutzen kann und dazu auch noch leidensfähig genug ist, um sich mit Medizinern auseinanderzusetzen. Das ist jetzt ein bisschen fies ausgedrückt. Wie war denn Ihr Gang, dass Sie da diese viele Lebenszeit auf dieses Projekt verwendet haben?
Ja, also genau, ich glaube, dass man da, also ich kann dann auch wieder ganz groß anfangen und sagen, diese interdisziplinäre Forschung ist ja, also gerade in den letzten Jahren, also die Zusammenarbeit zwischen zwei Bereichen finde ich auch immer, oder mehreren sogar jetzt in dem Fall, sehr, sehr spannend und aber auch notwendig, finde ich. Also, aber gut, genau, mein Hintergrund, mit damals Kognitionswissenschaften in Tübingen angefangen. Das war schon ausgerichtet auf, sagen wir mal, großen Teil KI, aber auch viel also biologische Intelligenz. Genau, das hat schon, ich glaube, damals hat angefangen. Ich glaube, das ist auch so, wo ich schon erkenne, ich habe früh verschiedene Bereiche zusammenbringen wollen und das gab es in diesem Studiengang halt. Also ich mache gern Werbung dafür, aber vielleicht nicht hier, aber ich fand es einen sehr, sehr schönen Studiengang, genau, habe mich dann auf die Informatikseite spezialisiert in meinem Master, also ich komme aus der Informatik, in meinem Projekt wurde ich betreut von einem Mathematiker, dem Martin Frank hier vom KIT und dem Oliver Jäckel vom Krebsforschungszentrum, der ist Medizinphysiker und wir haben mit MedizinerInnen zusammengearbeitet, die natürlich auch sehr notwendig in diesem Projekt waren. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 4 Fachbereiche, die in diesem Projekt zusammengeflossen sind. Und dann ja, verbraucht man ein bisschen mehr Zeit, sich in alles einzuarbeiten. Aber also ja, für mich ist also einfach sehr, sehr schön, immer wieder was dazuzulernen. Und für mich auch die Zukunft. Also weiß nicht. Ich will keinen reinen Mathematiker zum Weinen bringen. Also das ist auch sehr wichtig. Ja, aber ich bin da gerne einfach an der Schnittstelle zwischen allem.
Naja, ich finde das ganz witzig. Das letzte Gespräch hier war über Basic Learning. Und das wurde von den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch schon so als absolut interdisziplinär empfunden, weil es halt zwischen Statistik und Informatik ist. Und da manchmal die Brücken auch schon sehr weiten Bogen schließen müssen. Und da finde ich sozusagen die Interdisziplinarität, die sich in dieser Arbeit verbirgt, das geht schon nochmal ein ganzes Ende weiter.
Ja, aber da gibt es, glaube ich, auf vielen Ebenen. Und wie gesagt, man will ja auch die reinen Wissenschaften irgendwie nicht. Also weiter behalten. Also ich bitte keinen. Auch die reinen Wissenschaften sind sehr wichtig.
Aber ich finde auch diese, also sozusagen das Durchdringen mit Computern in allen möglichen Richtungen hat tatsächlich dazu geführt, dass sich viele Fachwissenschaften darüber neue Gedanken machen müssen, entweder das selbst zu lernen oder Mathematiker an ihr Herz zu holen und die auszubilden, dass sie denen wirklich helfen können, also dass man eine gemeinsame Sprache spricht. Und das sind natürlich dann auch interessante Themen, wo die auch in ihrem eigenen Fachgebiet neue Sachen lernen, wenn jemand da reinkommt mit völlig neuem Blick, wie zum Beispiel jemand, der Mathematik studiert hat.
Wenn man sich wie Studien in der für die Industrie anguckt, sind gemischte Teams. Also da geht es dann auch um Gender und Ethics und so. Immer die besseren Teams. Also verschiedene Blicke helfen auf jeden Fall, was anders anzugucken. Aber was ich also vielleicht da noch spannend finde, ist, ja, häufig auch aus verschiedenen Fachbereichen das gleiche Problem angeguckt wird und man lange nebeneinander herarbeitet. Und das wäre natürlich auch wünschenswert, dass man da in einem eher frühen Status vielleicht merkt, dass man eigentlich das gleiche Problem bearbeitet, nur das sind unterschiedliche Wörter fast. Und ich glaube, also jetzt zwischen der KI und der Mathe, da habe ich, also meine Dissertation selber, habe ich dann eine schöne Tabelle einfach gemacht, um mal allen zu zeigen, dass wir eigentlich über das Gleiche reden. Also wenn ich aus der Informatik komme, eine Learning Rate anbringe, dann heißt das eine Schrittweite für einen Mathematiker. Und das ist einfach eins zu eins dasselbe. Und, man kann aber nicht miteinander reden, wenn man das nicht weiß, weil man unterschiedliche Wörter verwendet. Ja, ich glaube, da würde ich mir also wünschen, dass man das früher erkennt.
Ich meine, Sie sind ja auch in das Projekt reingegangen mit einem inneren Bild davon, was Sie da ausrichten wollen, was Sie verstehen wollen, was Sie am Ende sozusagen aufgeschrieben möglichst dastehen soll. An welcher Stelle hat sich denn das Projekt wirklich dahin entwickelt und an welcher Stelle ist es ganz anders gekommen, als Sie gedacht haben?
Ich weiß gar nicht, ob man eine Promotion anfängt mit dem Wissen, dass man weiß, wie es ausgeht. Das würde ich jetzt wahrscheinlich sogar eher verneinen, dass man da startet und hofft, so langsam reinzuwachsen. Also natürlich war das Hinzunehmen von diesen Niedrigrang-Methoden tatsächlich von Anfang an erstmal nicht geplant, erst als wir gemerkt haben, dass die Netzwerke, die ich trainiere, und dass man in dem Bereich auch gar keine Netzwerkoptimierung mehr durchführt, sondern es durch wundervolle Arbeit von dem Fabian Isensee und seinem Team eigentlich einen UNet trainiert, also die Architektur, das Framework heißt ein NN-UNet von den zwei, oder von Isensee und seinem Team, die quasi beste Hyperparameters jetzt, also so wie groß ist mein Netzwerk, welche Learning Rate habe ich, welche, also all diese Fragen, die man sich jetzt, wenn man neuronale Netzwerke, ich sag mal, engineered, da haben die ein bisschen, also haben verschiedene Aufgaben einfach trainiert, geguckt, was ist, statt ich jetzt sag mal, statistischen Mittel, guter Satz Hyperparameters für diese Aufgabe. Also da wird unterschieden, zum Beispiel möchte ich eine große Struktur segmentieren, möchte ich viele kleine, so dass da verändern sich die Hyperparameters ein bisschen. Genau, das heißt, wir haben einen Default Hyperparameter Set für diese Aufgabe, die ich hatte. Und dann wird für die Robustheit werden 5 Modelle trainiert und jedes dieser einzelnen Modelle dauert eben einen Tag. Das heißt, für ein robustes Modell, für die Segmentierung habe ich 5 Tage, die ich trainieren muss. Aber wenn ich anfange, da irgendwas an Parametern zu optimieren, dauert zu lange. Also es ist sehr, sehr intensiv, sagen wir es einfach mal so. Das heißt, wir arbeiten gerade in dem Bereich Segmentierung auf medizinischen Bildern, vor allem mit Default Parameters. Und gucken uns natürlich an, funktioniert es gut, funktioniert es nicht. Aber wenn es mal nicht gut funktioniert, dann gibt es bestimmt auch Leute, die schlaue Ideen haben und da irgendwas anpassen. Ich sag mal, der Standard, ich will Segmentierung haben, ich will vorangehen, irgendwie damit arbeiten. Da muss man dann schon selbst irgendwie forschen an diesen Hyperparametern, das ist dann eine Promotion für sich selbst, genau. Aber als wir quasi erkannt haben, dass dieses Training uns sehr, sehr einschränkt, dann das nochmal dazu zu nehmen, also nochmal tiefer in die Mathe zu gehen, da war ich dann auch bei einem bekannten Professor, Jonas Kusch, in Norwegen. Ich sage immer, meinem persönlichen Mathe-Bootcamp durfte ich 3 Monate da mit einem bekannten Professor zusammenarbeiten, um mich einfach in diesem Thema nochmal zu spezialisieren. Genau, und habe dann, was auch einfach sehr, sehr gut lief, und da bin ich sehr dankbar, einem Bachelorand und einem Masteranden von mir am Ende, die haben das eigentliche Projekt dann von, ich habe das eigentliche Projekt für die Zielvolumensegmentierung quasi nur so weit gebracht, dass ich die Guidelines in mathematische Regeln übersetzt hatte und die dafür notwendigen anatomischen umliegenden Strukturen mit einer KI lösen konnte. Wir wollten da so einen Neurosymbolic AI-Ansatz wählen. Also wir segmentieren mit KI und wollen dann aber regelbasiert dieses Zielvolumen segmentieren. Also deswegen Neurosymbolic, weil man diese neuronalen Netzwerke plus eine symbolische, also regelbasierte Methode irgendwie kombiniert. Da war ich dann sehr froh, dass eben genau ein Masterrand, Bachelorrand von mir das Projekt dann eigentlich haben fertig gemacht zu zweit. Und also genau, mit meinen Ideen als Basis und ich mich dann total auf diese Mathe konzentrieren habe können.
Aber das ist natürlich auch interessant, dass man dann in der Zeit, wo man selber promoviert, auch andere Leute im wissenschaftlichen Arbeiten anleitet, sozusagen diese Schritte, die man selber schon hinter sich hat, dann beobachtet, wie die das machen und daran wachsen.
Ja, ich glaube, da gibt es Leute, die machen das lieber und weniger lieb, aber ich fand die Supervision auch immer sehr, also ich durfte an der Universität in Amsterdam während meiner Masterzeit schon so Research Proposals schreiben und so lernen. Also das war ein Research Master, da habe ich ein bisschen mehr Einblicke bekommen und man hat ja doch, also es sind jetzt, okay, sind natürlich jetzt auch 5, 6, 7 Jahre, aber ich meine, die Betreuung ist jetzt auch schon ein paar Jahre vielleicht. So man kriegt so seine eigenen, also Sachen, die man selbst gelernt hat und Probleme, die man selbst hatte, sieht man die Menschen wieder vor allem, die die gleichen Probleme haben. Man kann jetzt helfen, sag ich mal, genau. Und also das sind ja auch dann immer Learnings fürs Leben, sag ich mal. Also ich sehe, wie viel meine da Masteranden, Bacheloranden gelernt haben und auch, dass sie ein bisschen Spaß am Projekt hatten. Und ich glaube, das sind die zwei Sachen, die mir so am wichtigsten sind.
Ja.
Ja, habe ich sehr gern gemacht.
Dann ist das vielleicht auch ein ganz guter Moment, um das Gespräch für heute zu beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss, ja.
Tschüss.